Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einem sehr klassischen Filmpalava. Wir reden über Filme und Serien, die kürzlich rausgekommen sind und einige Klassiker, die wir nachgeholt haben. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Heute ein, man könnte fast sagen, Filmpalava. Wir quatschen über so ein paar Empfehlungen, Serien, Filme, was wir so in letzter Zeit gesehen haben und ja, was wir eher positiv bewerten oder auch vielleicht etwas negativer. Und wir starten direkt rein. Niklas, was hast du als erstes mitgebracht?
Ja, bisschen Back to the Roots heute, wie ganz früher die ersten Folgen Filmpalava. Und der letzte Film, den ich gesehen habe, ist ein Film, den ich nachgeholt habe von letztem Jahr, von Francis Ford Coppola, Megalopolis. Megalopolis ist jetzt auf Netflix, tatsächlich seit ein paar Tagen. Und ich wollte den eigentlich damals im Kino sehen, habe dann aber die Gesichter teilweise von den Leuten gesehen, die da rausgekommen sind aus den Sälen und habe dann gedacht so, also ich arbeite in einem Kino, falls das jemanden irritiert ist. Und da habe ich gedacht dann, also so wie die Leute gucken, und warte ich erstmal noch ein bisschen. Und dann habe ich es nicht gemacht, als er im Kino läuft. Und jetzt habe ich ihn gesehen und ich muss sagen, der Film ist schon ein richtiger Clusterfuck. Ich habe selten einen Film gesehen, der so ambitioniert war, wo so wirklich alles drin sein sollte, was man sich vorstellen kann. Also wer gar nichts von Megalopolis weiß, das ist ein Film von halt dem Klassikerregisseur Francis Ford Coppola, der so ein bisschen Mischmasch macht aus dem New York der, weiß ich nicht, 60er Jahre oder sowas und dem alten Rom. Also diese Mischmasch und da so ein bisschen in die Utopie-Dystopie-Ecke reingeht, gleichzeitig auch noch so, ja, vielleicht schon so Citizen Kane-Anlagen hat. Also der Film steckt sau viel drin von unterschiedlichen Ecken und so. Und da hat er halt sehr viele Bälle in die Luft geworfen und keinen einzigen aufgefangen.
Nicht mal einen.
Nee, also muss ehrlich sagen, der Film ist schon interessant. Ich würde schon empfehlen, da mal reinzugucken, einfach um zu schauen, wie auch sowas mal gegen die Wand gefahren werden kann. Weil, also hervorragender Cast, ne? Adam Driver, Giancarlo Esposito, hier Gustavo Fring von Breaking Bad und auch noch hier Audrey Plaza ist dabei, Shia LaBeouf ist dabei und ja, du guckst das an und denkst so, boah, also hat er einfach nicht durchziehen können, also hat einfach nicht funktioniert und dennoch würde ich sagen, Megalopolis ist schon einen Blick wert.
Wie lange geht der?
Der geht
sich diesen Blick gewähren kann.
Geht 2 Stunden 15 oder sowas, also ein bisschen über 2 Stunden. Ich muss leider auch sagen, dass der auf dem TV, also jetzt hier bei Netflix, der sieht nicht gut aus teilweise. Also der sieht, das sah der wahrscheinlich schon im Kino nicht. Teilweise würde ich ihn fast hässlich nennen. Und
also ich muss sagen, es reizt mich immer wieder.
Ja, also ja, aber es ist halt ein Coppola-Film und du denkst so, ja, den muss ich mir ja angucken irgendwie. Und also der ist leicht zu haten, aber irgendwie, weil der so ambitioniert ist, finde ich den irgendwie fast schon sehenswert, aber aus allen schlechten Gründen. Also das ist so. Ich würde euch trotzdem mal empfehlen, mal reinzugucken, einfach so, um zu schauen, wie sowas nicht funktioniert.
Ja, ich finde allein schon, wenn du schon von der Kombi sprichst, New York 60er Jahre, Römer und Utopie, Dystopie. Da frage ich mich schon, wie passt das denn so zusammen? Also allein die drei Aspekte.
Ja, es passt leider halt auch nicht zusammen.
Ja. Das habe ich halt befürchtet.
Und ist dabei auch gleichzeitig auch noch so richtig schmerzhaft prätentiös. Also die ganzen Hauptcharaktere haben auch Namen von wichtigen Personen aus der römischen Antike. Also zum Beispiel hat er den Adam Driver Catalina Caesar genannt. Und der hier Gustavo Fring heißt hier Cicero, dann gibt es auch noch Crassus und so weiter und so fort, Claudius und so. Und wenn man nur so ein bisschen sich mit römischer Geschichte auskennt, dann weiß man halt direkt so, wo die Charaktere so ganz grob hindriften vielleicht. Und dann bringt er auch noch Zitate davon rein. Und ja, also es ist so wirklich prätentiös, dass du so denkst, so, boah, weiß ich nicht.
Also ich werde sehr wahrscheinlich nicht gucken. Also hat mich überhaupt nicht abgeholt, dein Pitch. Sind wir ganz ehrlich. Aber mich würde trotzdem jetzt noch mal kurz interessieren.
Ja.
Das spielt in den 60ern da in New York.
Aber ja, es nagelt mich nicht so auf die 60er.
Nein, okay, es spielt da irgendwann in der Zeit.
Ich denke gerade dran, es gibt nämlich auch Bildschirme und so weiter. Ist ganz schwer einzuschätzen. Das ist so ein, weiß
aber,
ich nicht.
Aber meine Hauptfrage ist, und dann haben die römische Storyline da reingeworfen. Oder
also ja, spielt also das da in der jetzigen
das heißt, zum Beispiel,
Welt?
Oder?
Das sind auch so Fragen, du. Also es fängt an mit einem Shot auf das Chrysler Building. Also weißt du, okay, es ist New York, aber das New York heißt ja New Rome. Und dann gibt es so ein Kolosseum-artiges Gebäude, wo halt nicht irgendwie so ein Footballstadion ist oder sowas, wo die halt so mit so Streitwägen so im Kreis fahren und so weiter. Also es ist so ein Mischmasch aus dem modernen New York und dem alten Rom, aber so ganz
aber so eine komisch. Alternativwelt.
Die tragen auch teilweise Rüstung und so ein Gedöns, also teilweise nur, aber tragen trotzdem auch moderne Klamotten. Ich sag euch, der ist schon interessant, da mal reinzugucken, einfach um das sich mal anzuschauen. Dann hat er, ist kein Spoiler, der Hauptdarsteller hat diese komische Fähigkeit, dass er die Zeit anhalten kann. Und jetzt fragt ihr euch, wie wird das erklärt?
Ja,
Leute, das
nicht. Gar nicht.
Eine von sehr vielen Fragen, die ich nach dem Film hatte. Ja. Megalopolis ist schon. Was aber eigentlich am meisten Spaß daran gemacht hat, ist diese One-Liner danach bei Letterboxd zu lesen.
Ah ja.
Also will ich euch keine wegnehmen, könnt ihr einfach mal bei Letterboxd die One-Liner lesen. Das ist Entertainment pur.
Ja, schön.
Marcello, was hast du zuletzt gesehen? Oder hast du mitgebracht?
Ich habe tatsächlich mich jetzt so ein bisschen auf die Sachen fokussiert, die jetzt auch relativ neu erschienen sind. Zumindest was Serien angeht. Ich habe sehr, sehr viele Serien tatsächlich in letzter Zeit gesehen. Auch den einen oder anderen Film, streue ich vielleicht auch mal was ein. Aber bei Serien würde ich gerne mal beginnen mit der, die ihr auch gesehen habt und die auch mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr so ein Riesengeheimtipp ist. Aber Adolescence von auf Netflix, also veröffentlicht auf Netflix, die Serie, die 4 Episoden hat, ungefähr eine Stunde, alle 4 gedreht im One-Take. Das heißt, das ist ja das, was die Serie so ein bisschen hervorhebt, dass du eben auch keinen getricksten One-Take hast, sondern es sind wirklich alles 4 Folgen, die wirklich in einer Kamerafahrt quasi gedreht wurden. Und die Serie ist deswegen so, ja, gut, weil es eben nicht nur diesen technischen Aspekt hat, sondern auch die Geschichte in sich einfach spannend ist, die schauspielerischen Leistungen echt richtig gut sind, vor allen Dingen von dem Jungdarsteller, ich habe nochmal seinen Namen rausgesucht, Owen Cooper, dessen erste schauspielerische Leistung das ist, also der spielt ja eine der Hauptrollen. Es geht ganz grob darum, dass, also die Serie beginnt auch damit, dass quasi ein Junge aus seinem Familienhaus rausgezogen wird, so richtig von SEK, Sondereinsatzkommando, also richtig mit allen Bandagen, weil ihm vorgeworfen wird, dass er ein Mädchen aus seiner Schule umgebracht hat. Und ja, darum handelt dann quasi diese Geschichte. Und ja, dieser Junge, der halt dieses Mädchen umgebracht haben soll, wird eben verkörpert von Owen Cooper und der macht das fantastisch. Also es gibt auch eine Folge, wo er ganz stark im Fokus steht und das ist schon beeindruckend. Also wollte ich die Serie einfach nochmal reinwerfen, weil ich die wirklich empfehlenswert finde.
Ja, möchte ich mich ganz kurz anschließen. Ich finde die nämlich richtig, richtig fantastisch. Also ich finde die fast, geht in so eine Richtung perfekt. Und ich finde diesen One-Shot immer so Hammer. Weil der nicht einfach nur, also diese ganzen After-Credits, wenn man sich so anguckt, wie das gemacht ist, Hammer interessant. Aber ich finde, es saugt einen auch wirklich wieder richtig nah ans Geschehen ran. Und dann diese ganzen Episoden, wie das aufgebaut ist, auch zeitlich dann, ne, einen Schritt nach vorne, andere Charaktere. Und ich muss sagen, zum Beispiel die Psychiaterin, also dieses Gespräch da auch, was eine schauspielerische Leistung. Der Vater, der, ich habe den Namen jetzt leider gerade von dem Schauspieler nicht im Kopf, ich glaube, der hat auch mit das Drehbuch geschrieben. Auch Hammer, also ich...
Hammer, ja.
Wirklich,
ja.
Eigentlich ist da niemand, der schlecht schauspielert. Und ich finde, was die Serie noch richtig, richtig geil macht, sind diese ganzen Dialoge und so. Die kommen mir so glaubwürdig vor. Also es kommt mir wirklich vor, als wärst du dabei. Und ja, ich kann mir das alles vorstellen. Es sind nicht diese gekünstelten Gespräche und sowas. Und ey, für mich ist das eine der Serien überhaupt der letzten Jahre.
Ich fand's auch sehr stark. Ich finde auch cool, dass es sind 4 Folgen. Und jede Folge fühlt sich sehr einzigartig an. Also weil die alle einen anderen Fokus haben. Also Folge 1 hat so mehr so Detective-Fotos. Folge 2 mehr so auf die Schule. Dann Psychiaterin. Und dann ja, also
Family,
die letzte Folge so grob. Und war schon sehr stark. Und dadurch, dass es auch nur 4 Folgen sind, ist es auch kein Riesen-Commitment jetzt. Also kann man sich schon sehr gut geben.
Ja.
Tobi.
Absolut, genau. Wie gesagt, gibt's auf Netflix und also ich habe mich auch mit dem einen oder anderen schon mal so drüber unterhalten, außerhalb jetzt von uns dreien und alle sind davon bisher ziemlich begeistert. Also ich glaube, wer das noch nicht gesehen hat, der macht damit auf jeden Fall nichts falsch.
Ja, man kann auch sagen, ganz kurz, dass die in England, also da gab es irgendeinen Politiker, der das auch mal aufgegriffen hat und tatsächlich so ins Parlament eingebracht hat, weil es wird ja so toxische Männlichkeit, Social Media Probleme, Frauenfeindlichkeit, es wird ja alles ziemlich krass thematisiert und die Serie hat das endlich, ist ja sehr am Zahn der Zeit, Rad der Zeit, ja. Zahn der Zeit. und das finde ich halt geil, dass das dass die Serie scheinbar auch so gut ist und so gut Probleme und sowas darstellt, dass das dass die Politik da, sag ich mal, ein bisschen aktiv geworden ist. Also zeig mir mal, wie perfekt die Serie gemacht ist.
Ich habe gerade gedacht, jetzt haben wir ja die einzigartige Situation, dass wir hier einen Lehrer im Podcast haben. Und dann habe ich gedacht, so, inwieweit würdest du sagen, spiegelt das denn so den Stand in den deutschen Schulen wieder? Kannst du das einordnen, Marcello?
Also ich kann das super schwer einordnen, aber was ich sagen kann, also das Thema Cybermobbing und so weiter ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Also vor allen Dingen, es gibt eigentlich in jeder Klasse gibt es irgendwelche WhatsApp-Chats halt für die Klassenorganisation, was ja auch Sinn macht. Da sind wir Lehrer nicht mit drin, ne? Das ist rein schülerintern. Aber da haben wir natürlich null Einblick, was da den ganzen Tag über so abgeht. Und wir versuchen dem natürlich entgegenzuwirken. Also allein ich im Fach Ethik mache da schon viel zum Thema Mobbing und so weiter. Aber es, also wie gesagt, das einzugrenzen ist einfach schwer. Man kann wirklich nur versuchen, das Bewusstsein einfach zu schärfen für diese Sachen bei den Kids frühzeitig, da irgendwie die Empathie zu schulen und dann zu hoffen, dass man genügend Kinder erreicht, dass selbst wenn sowas passiert, die Mehrheit dann sagt, hey, das ist nicht cool. Das ist so die Hoffnung, die ich habe, weil du wirst nie ausschließen können, dass manche das machen und dann kann man nur darauf hoffen, dass eben sich dem genügend andere vielleicht entgegenstellen, sodass es nicht so eine 15 gegen 1 Situation halt irgendwann wird oder halt irgendwelche Sachen ausufern. Oder meinst du ein spezifisches Thema jetzt in Bezug auf diese Männlichkeit oder, weil das kann ich schwer einschätzen, muss ich sagen, da bin ich ja selber dann zu wenig drin, habe ich jetzt nicht so den Eindruck, also so im Klassenkontext habe ich nicht das Gefühl, dass das da so ein Riesenthema wäre. Diese Andrew Tate-Sachen und so, um die es da ja so ein bisschen geht, ja, kriege ich zumindest nicht aktiv mit. Aber wie gesagt, ich habe natürlich auch keine Insider-Infos, was dann in den Pausen abgeht. Oder ja, das weiß ich natürlich nicht.
Ist ja auch so ein bisschen, also ich fand gerade so in der zweiten Folge merkt man halt auch so ein bisschen die, also zumindest in dieser Schule, die da gezeigt wird, auch die Überforderung von den Kräften, die da eingesetzt, also von den Lehrkräften, die da eingesetzt wurden mit dieser Thematik da. Und auch generell, finde ich, wirkte das in der zweiten Folge halt schon so, dass die, wenn ich mich recht erinnere, da haben die auch so einen neuen Lehrer, ne, so einen Vertretungslehrer, da so als kleine Nebenfigur, der halt schon als überfordert eingestuft werden könnte. Ja, also ist natürlich die britische Sicht auf die britischen Schulen. Unser Schulsystem ist da ja schon noch ein bisschen anders aufgestellt. Aber
und ich glaube auch, das ist ja eher eine bisschen Problemschule da auch gewesen. Also zumindest war zeitweise sehr chaotisch.
Ja.
Und die Kiddies waren zum Teil auch wirklich, also wenn alle genau so drauf wären immer und immer dieses Stresslevel da auch ist, dann würde ich sagen, Marcel, ich bin gespannt, wie viele Jahre du das noch schaffst, aber ja. Ich hoffe, dass das bei dir zumindest nicht ganz so extrem ist.
Nein, also so chaotisch, wie es da dargestellt wird, ist es bei uns in der Schule auf jeden Fall nicht. Also das ist dann schon ein bisschen geordneter und trotz, ja, okay, das stimmt, aber das kann ich auch vertreten tatsächlich. Also und klar, Lehrermangel ist auch Thema, ne? Das merkt man schon, aber es wird trotzdem noch versucht, dass eine gewisse Ordnung und eine gewisse Schulatmosphäre auch herrscht und dann nicht irgendwie Chaos ausbricht und jeder macht, was er will. Und ja, das wird da schon, also aus meiner Sicht wird das da schon deutlich übertrieben, aber ich weiß halt auch nicht, wie es an den britischen Schulen aussieht. Vielleicht ist es da auch gerade akuter als hier, das weiß ich nicht.
Ja, auf jeden Fall eine krasse Empfehlung. Und was ich auch empfehlen möchte, ist auch nicht sehr überraschend, Andor Staffel 2. Erstmal kurz die Frage, seid ihr schon dran oder?
Ich bin bei Folge, ich habe 4 Folgen gesehen.
Ja, ich glaube tatsächlich, ich bin bei irgendwie knapp vorm Ende Folge 5 oder so. Also ich bin ähnlich unterwegs.
Ah, okay. Ich habe jetzt zumindest bis gerade sind 9 Folgen draußen und die habe ich mir ordentlich einverleibt.
Kommen noch mehr als 9?
Ich glaube, warte, ich habe es mir vielleicht aufgeschrieben, 12? 12. Was? Das waren ja viermal so Dreierfolgen.
War das in der ersten Staffel auch 12?
Ich glaube ja.
Ah, okay.
Ich meine auch, ja.
Okay. Und nach Staffel 2 ist ja auch Ende, was ich cool finde. Das heißt, es kommen jetzt noch 3 Folgen, dann ist vorbei, was natürlich traurig ist, aber im Nachhinein wahrscheinlich der Serie gut tut. Und ich muss einfach sagen, ich fand ja die erste Staffel schon absolut fantastisch, wie dieses, man ist nicht in diesem großen Star-Wars-Epos, sondern man hat eher die kleineren Geschichten, wie geht die Rebellion los und sowas. Und ich finde diese Charaktere endlich mal richtig cool. Also für mich ist Andor das Beste aus dem ganzen Star-Wars-Universum, was es gibt. Ja, da mögen viele andere insgesamt, was Filme, Serien alles angeht. Uiuiui. Bei Serien ist das natürlich nicht schwer, da gut abzuschneiden. Aber ich finde Andor wirklich ganz, ganz fantastisch. Macht mir richtig Laune, das zu gucken. Charaktere, Entwicklung, was da passiert, diese ganzen Geschichten. Ist einfach Hammer. Macht richtig Bock.
Ich habe ganz peripher mitbekommen, dass sich anscheinend Star Wars-Fans darüber aufgeregt haben, dass sexuelle Belästigung in der zweiten Staffel ein Thema ist bei Andor. Und muss ich sagen, also habt ihr das irgendwie peripher mitbekommen, dass es da eine Diskussion gab?
Also hinter den Kulissen?
Nein, in der Serie wird das ja thematisiert. Als einem Charakter passiert ja eine Form von sexueller Belästigung. Und die Star Wars-Fans haben irgendwie argumentiert, dass in dem Star-Wars-Universum sowas nichts zu suchen hat. Und das finde ich so eine komische Herangehensweise, weil du hast in dem Star-Wars-Universum Krieg, du hast Genozide, du hast... Das ist
super viele Abgründe der Menschheit,
warum das... Ja, genau. Ja. Also, aber wenn ihr online zu Andor euch irgendwas durchlest oder sowas, das ist schon Thema gewesen tatsächlich. Weil viele auch immer noch mit Star-Wars so ein gewisses, jugendliches... also, dass es für Kinder gemacht ist, quasi da rangehen mit der Herangehensweise. Aber das finde ich halt mittlerweile überhaupt nicht mehr.
Ja, vor allen Dingen, ich finde, es passt dann nicht zur Serie Andor. Also,
genau.
Ich würde ja auch sagen, okay, bei den Star Wars Filmen würde ich es vielleicht sogar auch kritischer sehen, einfach weil die ja eigentlich mit solchen Themen tatsächlich wenig zu tun haben. Da würde ich die Kritik eher verstehen. Aber ich finde, da bei Andor, wie er ja schon meinte, da geht es ja um was anderes. Es geht ja mehr um die kleinen Geschichten, die halt den nicht so großen Personen in diesem Universum passieren. Und ich finde, da passt das voll gut rein. Also es hat mich da überhaupt nicht gestört.
Tatsächlich. Ja, mich auch nicht.
Also es ist nicht schön anzusehen, das ist klar. Ich finde das nicht schön anzusehen. Aber jetzt inhaltlich, thematisch fand ich es nicht unpassend.
Ich fand sogar, ganz ehrlich, also ich habe das auch erst danach mitbekommen, nachdem ich die Folge gesehen habe, wo das passiert. Und mir ist das überhaupt nicht. Also das hat einfach so in die Stimmung halt narrativ gut reingepasst. Also immer natürlich mit dem Kaviar, dass es nie besonders schön anzusehen ist, aber ich fand das auch überhaupt nicht störend. Aber es ist ein Thema.
Also bis du das gerade gesagt hast, wusste ich nicht mal, dass das ein Thema ist. Mhm. Hat mich kein bisschen gestört. Also in dem Sinne auch, ja, dass das drin ist. Ja, aber Andor, also ich möchte sagen, ganz, ganz große Empfehlung. Ich finde, da traut sich Star Wars auch mal was. Und das freut mich irgendwie.
Ich finde super geil, wie die Staffel gestartet ist. Ist jetzt kein großer Spoiler, aber die erste Viertelstunde, die fand ich, hat so viel Spaß gemacht mit dem, also ich will nichts spoilern, aber wie Cashin versucht, diesen TIE Fighter zu fliegen.
Der Flug. Ja, das stimmt. Das war Entertainment. Sehr schöner Auftakt. Ja. Und ich muss auch sagen, jetzt, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt Ende Folge 4 oder Folge 3 war, ich sag nur, da findet so eine Party statt. Und das fand ich auch einfach irgendwie ein richtig cooles Folgenende, weil das war so ein Zusammenschnitt und hat mir richtig, ich weiß gar nicht genau wieso, aber irgendwie diese Atmosphäre, die da mit dieser Musik und mit den Bildern geschaffen wurde.
Und ich muss auch sagen, die Star Wars Disco Kugel hat ordentlich Party gemacht.
Ja, das stimmt.
Also, das war so die Star Wars Version von diesen tragbaren JBL Boxen so ein bisschen.
Ich fand die richtig cool und ich muss ehrlich sagen, ich fand, das war so eine Party, wo ich mal dachte, oh, würde ich dabei sein. Ich fand auch die Person, die da nachher rumtanzt, die hatte ja auch, das war wahrscheinlich dieser Shot, den du da auch meinst, das sah nach geiler Laune aus.
Ja.
Und oft ist es eher so, wenn man irgendwie, finde ich, mal so edlere Feiern oder sowas auf in irgendwelchen Filmen und so sieht, dann denke ich mir immer, boah, das sieht so snobbig und oll aus. Oder auch bei Game of Thrones, wenn da so ein toller Ball ist, dann denke ich mir, ja, irgendwie nett anzusehen, aber ich würde mich da nicht wiederfinden. Und bei der Party dachte ich direkt so, ja, irgendwie doch eine Party, wo man hingehen könnte.
Also wenn ich bei einer Hochzeit im Game of Thrones Universum wäre, da hätte ich ganz andere Probleme. Da wäre ich sowieso ein bisschen nervös.
Recht hast du.
Ja. Gut, schneide da wieder aus der Reihe raus, aus eurer Serienliste mit einem Film. Ich habe einen Klassiker nachgeholt, auf eine Empfehlung hin von einer Kollegin von mir. In the Mood for Love. Habt ihr von dem schon mal gehört?
Nicht richtig.
Ist aus 2000 von dem chinesischen Regisseur Wong Kar-wai. Und von dem hatte ich vorher nie was gesehen.
Den kenne ich tatsächlich.
Ja, den kennst du?
Ah ja. Ja, ich weiß gar nur nicht von welchem Film, aber den Namen kenne ich 100%.
Okay.
Was hat er denn noch gemacht? Verdammt, vielleicht kenne ich den Film sogar.
Vielleicht kennst du den, weil ich muss sagen, ich habe mich riesig gefreut, dass ich den Film angemacht habe. Der war nämlich wunderbar. Also ein wunderschöner Film über zwei Menschen mittleren Alters, also eine Frau und ein Mann, die in so einem Nachbarschaftsverhältnis wohnen, haben beide Partner und sich da entpuppt sich so, sage ich mal, eine gewisse Liebesgeschichte zwischen den beiden. Mehr will ich da nicht verraten. Und der Film hat ein ganz eigenes optisches, also ein ganz eigenes Aussehen, sehr viel mit Grün- und Rottönen, sehr viel Regen und es sieht auch alles sehr beklemmend aus, aber gleichzeitig ist gerade auch die Schauspielerin ist wunderschön und läuft dann dadurch diese engen Gassen und ich weiß nicht, ich fand den Film einfach, der hat mich richtig gecatcht und es war nach langer Zeit mal wieder so, dass ich das Gefühl hatte, der Regisseur hat so einen richtig eigenen Stil. Also cool. Du siehst den Film und du hast wirklich das Gefühl, ich sehe endlich mal wieder sowas richtig, eine eigene Ästhetik, die er einfach schön findet und die ich jetzt auch schön finde, weil er es einfach so wunderschön umgesetzt hat. Gibt da Szenen mit so einem roten Vorhang, das sieht einfach unglaublich cool aus. Und ich muss auch dazu sagen, dass der Film sehr, sehr gut geschrieben ist und auch sehr viele Klischees umgeht. Also kann ich euch sehr empfehlen, In the Mood for Love. Auch gerade, mit Ellie oder sowas, Marcello, das wäre was für euch beide, glaube ich, weil der Film auch sehr erwachsen ist bei vielen Themen und auch sehr viele Clues hat, die diese ganze Drama-Rom-Com-Geschichte entzaubert, aber gleichzeitig interessant hält. Also, okay. Kann ich euch sehr ans Herz legen, den Film.
Ja, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, hatte mit dem irgendwann mal Kontakt im Rahmen der Schauspielausbildung, dass wir uns da mal irgendwas angeschaut haben, wahrscheinlich aus dem Grund, so wegen ganz eigener Stil und Bildästhetik. Aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, welcher Film ist, zu lange her. Aber deswegen, Wong Kar-wai ist mir auf jeden Fall direkt positiv im Gedächtnis geblieben, der Name.
Also der Film war so gut, dass ich danach direkt mir die Filme von ihm durchgeguckt habe und dann direkt so ein paar ausgeguckt habe. So, den werde ich noch gucken, den werde ich noch gucken, den werde ich noch gucken.
Ah ja, cool.
Weil ich den sehr, sehr stark fand.
Weißt du, ob der immer diesen Stil hat? Also so wie Wes Anderson das immer macht?
Das oder? Weiß ich tatsächlich noch nicht, weil ich wirklich bisher nur diesen einen Film von ihm gesehen habe.
Okay.
Und es ist immer so ein bisschen wie so eine Fundgrube, wenn du so einen Regisseur findest, wo du denkst, oh, das ist ein sehr geiler Film gewesen. Und dann denkst du, von dem habe ich noch keinen anderen Film gesehen. Das ist dann wieder geil. Ja. Habe ich wieder ordentlich was auf der Speisekarte.
Schön zum Vernaschen.
Ja, genau.
Ja, ich würde wieder mit einer Serie weitermachen.
Ja.
Und zwar wollen wir auch ein bisschen, wir hatten jetzt Netflix, Disney Plus und jetzt gehen wir mal rüber zu Apple TV. Bei Apple TV gibt's ein paar, ich habe da ein paar auf der Liste, aber ich sag jetzt mal eine, wo es jetzt auch um die erste Staffel geht und die ich schon mal erwähnt habe und wo Niklas dann eine Woche später in Chat geschrieben hat, Leute, guckt euch die an. Und ich meinte, ja, deswegen habe ich sie ja empfohlen gehabt. Aber das heißt, auch dir hat es scheinbar sehr gut gefallen und zwar The Studio, mit und von Seth Rogen, wo es einfach im Prinzip darum geht, wie Hollywood hinter den Kulissen so funktioniert. Genauer gesagt, so eine dieser großen Companies. Wir hatten das letztens schon mal kurz angeteasert, die Serie. Deswegen will ich gar nicht nochmal dasselbe noch zum fünften Mal sagen. Aber einfach kurze Folgen, die immer so ein Oberthema haben. Im Endeffekt immer Seth Rogen halt als CEO von so einem Unternehmen, von einer Filmproduktionsfirma. Wo es dann immer um die Fragen geht, okay, finanzielle Aspekte gegen die künstlerische Arbeit sozusagen, das ist häufig ein Thema, was irgendwie im Fokus steht. Und Comedy, wo ganz viele Hollywood-Größen als sich selber dann entsprechend mitspielen. Ich finde, es gibt Folgen, die sind noch stärker als andere. Es gibt auch Folgen, wo ich mir dachte, so ja, die Folge war jetzt okay. Aber von der Grundidee her super lustig, immer wieder sehr witzige Augenblicke. Und von daher, wenn man so Lust hat auf Comedy, dann auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ich muss auch sagen, ich habe nur eine Folge geguckt. Ich muss da noch wieder am Ball bleiben. Aber dafür waren zu viele andere Serien. Aber ich fand die erste Folge schon richtig geil. Also das war, glaube ich, mit Martin Scorsese. Mhm. Die erste, oder Scorsese. Und herrliche Momente und sowas. Und ich finde, was die Serie ganz cool kann, klar, die überspitzt super viel und macht bereitet das humoristisch auf. Aber es zeigt noch mal, wie viele Köche da sozusagen an einer Suppe sitzen und die versalzen können. Und dass viele von, ja, wenn wir jetzt, sag ich mal, auch Filme oder Serien negativ kritisieren, ne, muss man ja bedenken, nicht alle, die daran mitgewirkt haben, haben hier Scheiße gebaut, sondern das sind meistens dann ein paar Leute, die irgendwie was raushauen. Und erklärt einfach nochmal, finde ich, so den Hintergrund, wie Filme auch in so eine schlechte Richtung gehen können. Also ich fand das irgendwie spannend, da mal diesen Blick hinter die Kulissen, wenn auch überspitzt.
Ich mag das auch immer. Also, weil zum einen ist es einfach interessant, hinter die Kulissen zu gucken und so zu überlegen, was es da alles für kleine Rädchen gibt in der großen Maschinerie. Aber auch hinterlässt das einen immer mit dem Gefühl, dass es zum einen schon ein Wunder ist, dass überhaupt Filme auf die Leinwand gebracht werden. Und dann noch ein viel größeres Wunder, dass es so absolute Meisterwerke gibt, die tatsächlich richtig gut sind. Und wenn du da siehst, mit was für Hindernissen vom Anfang an so eine Filmproduktion da konfrontiert ist. Ähnlich wie du, Marcello, finde ich auch, dass es in der Qualität der Folgen sehr schwankt, aber auch, weil es, weil die in vielen Folgen sehr eigene Sachen versuchen. Also auch da haben wir ja eine One-Take-Folge, die ich auch sehr gut fand, muss ich sagen. Ja. Aber deswegen ist die tatsächlich so von der, finde ich auch vom Vibe her, schwingt die auch ein bisschen hin und her, die Serie. Aber ich mag die auch sehr gern. Finde ich auch sehr cool.
Ich bleib einfach mal direkt bei Apple und ich nehme an, Marcel, vielleicht steht die auch auf deiner aktuellen Liste da noch. Ich bin ähnlich wie Marcel übrigens wenig Filme, viele Serien, das war so eher meine letzte Zeit. Das
fällt gar nicht auf,
Das fällt überhaupt nicht auf, ne? Aber gut, dass wir dich als Konterpate haben. Bei Apple hat die, ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, aber die zweite Staffel Severance gestartet. Und ganz kurz Severance, auch mal erste Staffel, worum geht's einfach? Man kann, sag ich mal, sich in einen Innie und Outie splitten, indem man irgendwie so einen Chip eingepflanzt bekommt und wenn man auf die Arbeit geht, wird man zum Innie. Da ist man dann nur noch dieser Innie, weiß nichts vom Outie, also vom echten, draußen Lebenden, und wenn man Outie ist, weiß man nichts, was der Innie macht. Und eigentlich eine simple Grundbasis, aber ich finde es richtig geil, was die da alles verdammt nochmal rausholen. Also die erste Staffel war fantastisch und jetzt bei der zweiten Staffel ist es immer wieder so, man denkt sich, was kommt als nächstes? Und es kommen drei Fragen und nur eine Antwort und man muss die ganze Zeit am Ball bleiben. Also ich finde es unfassbar spannend, interessant, kreativ und wahnsinnig geiler Stil, wahnsinnig geiler Sound. Also auch mal wieder was super Eigenes geschaffen. Auch das Intro, wie weird das aussieht. Und
voll.
Ja, aber eigentlich möchte ich nicht zu viel davon spoilern. Man kann da über viel reden. Wirklich einfach mal reingucken, würde ich sagen.
Ich will auch nichts spoilern. Und ich will zum einen sagen, weil du mir ja immer vorwirfst, dass ich Serien nicht zu Ende gucke. Ah. Ich habe die zweite Staffel komplett zu Ende geguckt. Ich finde, die zweite Staffel hat ein bisschen Durchhänger zwischendurch. Also ich finde,
ich bin noch nicht am Ende.
Okay, immer noch super gut und super spannend und auch viele interessante Ideen. Aber ich finde, vom Pacing her hat die so zwischendrin, ich habe zwei konkrete Folgen da im Kopf, wo ich dachte so, können wir mal zur Main Action zurück, weil irgendwie hänge ich gerade ein bisschen. Und das war bei der ersten Staffel nicht so. Aber
diese Abenteuerfolge nenne ich sie mal.
Zum Beispiel, ja, genau. Und es
dann gibt's noch eine Folge, wobei ich finde, also ich gebe dir recht, während des Schauens hatte ich denselben Eindruck. Mhm. Aber ich finde dann tatsächlich im Nachgang, wenn ich mir die komplette Staffel angucke, hat es dann irgendwie auch wieder Sinn gemacht, dass die Folge ein bisschen was an Aufbau hatte. Und also, aber es stimmt schon, beim Schauen hatte ich denselben Gedanken. Aber ich finde, ist auf jeden Fall empfehlenswert, wie du sagst, Tobi, also so viele kreative Ideen und eben auch dieser eigene Stil. Ich fand allein zum Beispiel so eine Kamerafahrt in diesem Gebäudekomplex, wo der Inni ist, wo er einfach diese Gänge langläuft, da gibt's so eine Kamerafahrt, super kreativ gelöst irgendwie, habe ich so auf die Art und Weise gefühlt auch noch nicht gesehen. Also auch da sehr kreative Ideen in der Umsetzung. Und da ist ja auch, ich glaube, jetzt weiß ich gar nicht, ist Ben Stiller der Producer oder ist er auch der Regisseur?
Der hat auf jeden Fall bei einigen Folgen Regie geführt.
Bei einigen, okay. Also, aber der ist, glaube ich, der Hauptproduzent.
Ja, der ist auch Produzent, genau.
Ja. Wusste ich auch bis dato nicht, dass der sowas machen kann. Ich kenne ihn halt immer nur als den Schauspieler und mit seinen Standardrollen. Mhm. Und amtlich was abgeliefert, ehrlich.
Auf jeden Fall. Aber da kann man auch noch kurz als Fun Fact, Brad Pitt hat auch bei Adolescence zum Beispiel mitgewirkt, als, ich glaube, Executive Producer. Stimmt. Oder so.
Ja.
Aber das nur noch, weil wir gerade auf die Schiene kommen,
fällt mir das gerade nochmal ein. Ist aber also auch tatsächlich gar nicht so selten, dass die großen Schauspieler irgendwann als Produzent hinter den Kulissen tätig sind oder sogar ganze eigene Produktionsfirmen haben. Ich glaube,
ist ja Brad Pitt, glaube ich.
Plan B heißt die, glaube ich, von Brad Pitt, der eine eigene, komplett eigene Produktionsfirma da. Also, das ist schon nicht selten. Ja, und dann schwingt das Pendel schon wieder zu mir, nachdem wir einmal in der Serienecke waren, habe ich einen Film für euch, weil ich dachte, irgendjemand muss ja hier das Gleichgewicht halten zwischen Serien und Film. Ich bin gescheitert an einer Herausforderung, die ich mir selber gestellt habe.
Achso, ich hatte,
das heißt der Film. Nee, das war die Beschreibung von meinem Leben. Ich habe mir wieder was vorgenommen. Ich wollte eine meiner vielen Bildungslücken schließen. Und eine meiner großen Bildungslücken ist Shakespeare. Ich habe außer Much Ado About Nothing habe ich nichts von Shakespeare gelesen und auch nie einen Film über ein Shakespeare-Stück gesehen tatsächlich. Weder Macbeth noch Hamlet noch weiß Gott was. Also habe ich gedacht, Niklas, wenn man sich für Geschichten interessiert, dann sollte man ja Shakespeare eigentlich drauf haben. Habe ich gedacht, okay, guckst du dir eine Hamlet-Verfilmung an, bisschen recherchiert, welche so als die beste gilt. Und unser guter Freund Kenneth Branagh, bekannt von gerade jetzt aktuell den Hercule Poirot-Geschichten, Tod auf dem Nil etc., hat einen Hamlet gedreht, der sehr hoch angesehen ist. Und habe ich gesagt, okay, alles klar, kaufe ich mir, gucke ich mir an. Ich war mit zwei Problemen konfrontiert von Anfang an. Zum einen, und da habe ich auch immer noch keine richtige Herangehensweise gefunden, habe ich dann gestartet und gemerkt, ha, ich würde ja Shakespeare schon gerne auf Englisch gucken, weil es ist ja irgendwie Quatsch, Shakespeare übersetzt sich zu geben, weil es ja diese poetische Sprache ist und man das ja eigentlich dann auch für die Sprache konsumieren will. Habe ich was verstanden? Nein. Also musste ich mit Untertiteln gucken und es war auch nicht so. Normalerweise gucke ich mit Untertiteln und muss die Untertitel fast nicht angucken. Also dann kann ich das so peripher, nur wenn ich dann mal ein Wort irgendwie... So, da war es anders. Da musste ich schon arbeiten. Und dann dauert die Kenneth Branagh Verfilmung 4 Stunden. Und ja, und ich habe mich hingesetzt mit Käffchen und Bock und habe angefangen. Und nach 2,5 Stunden habe ich für den Abend aufgegeben. Und da habe ich gesagt, okay, das ist für mich gerade wirklich Arbeit, mich da durchzukämpfen. Und ich kann das nicht wirklich genießen, tatsächlich. Also es hat mich nicht wirklich gepackt. Und jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, dass die Wiedergabe von dieser Datei immer noch bei 2,5 Stunden steht und ich im Moment nicht die Energie abends finde, das nochmal anzumachen. Ihr kennt das vielleicht bei so großen Filmprojekten, sage ich mal. Safe. Und deswegen bin ich da derzeit so ein bisschen gescheitert, ärgere mich ein bisschen über mich selber. Aber ich habe immer, wenn ich vor der Entscheidung stehe, gucke ich jetzt einen anderen Film oder sowas, im Moment immer das Gefühl, nee, dafür habe ich gerade nicht die Konzentration und die Energie, jetzt Hamlet weiterzugucken. Weil ich tatsächlich das auch nicht so fesselnd fand von der Story her. Also ich bin ein bisschen kunstbanausig da jetzt unterwegs und muss mit meinem eigenen Scheitern da leben. Aber ich habe mir vorgenommen, es irgendwann noch zu beenden.
Ich bin gespannt, ob das klappt. Es klingt eher so, als wäre das...
Ja, aber das sowas, was habe ich dann im Hirn sitzen und das werde ich dann nicht los, bis ich dann irgendwann mich, weiß ich nicht, dann wieder mit einem Kaffee hinsetze und so. Das finishen wir jetzt noch.
Ich glaube wirklich, das Problem bei so Shakespeare-Verfilmungen ist, dass es eigentlich für eine Verfilmung zu dicht ist. Wie du sagst, du musst dich richtig konzentrieren. Ich meine, ich habe ja einmal ein Stück auf Shakespeare-Englisch auch gespielt. Da musste ich ja auch das auf Shakespeare-Englisch lernen und dementsprechend auch tiefer gehen, mich mit der Rolle auseinandersetzen. Das ist eins seiner ersten Stücke gewesen, Two Gentlemen of Verona. Und da haben wir das Stück ja wirklich mal 2-3 Wochen richtig auseinandergenommen. Und da merkst du natürlich erstmal, wie viel da alles zwischen den Zeilen drin steckt und wie viel Tiefgang halt da die Zeilen haben, die du beim ersten Mal lesen gar nicht mitbekommst. Und ich glaube, deswegen ist das problematisch, gerade noch auf einer anderen Sprache, dann noch auf Shakespeare-Englisch, das heißt ja auch jetzt nicht so das, wie du sagst, das leicht verständliche Englisch, was man vielleicht so im Alltag verwendet. Und dann eben noch die ganzen Ebenen, die da vielleicht zwischenliegen, das ist, glaube ich, einfach schwierig. Ist auch als Theaterstück schwierig. Also ich glaube, selbst da müsste man sich eigentlich mittlerweile davor einmal damit auseinandersetzen, inhaltlich.
War auch ein bisschen mein
Take-away. Um dann Nuancen auch mitzukriegen.
Dass ich das erstmal lesen muss, das Stück, und mir dann den Film angucken muss tatsächlich.
Weil, wahrscheinlich wäre das die bessere Variante, ja.
Also, das Marcello, ich glaube, hinter dir will jemand in deinen Raum rein, kann das sein?
Das weiß oder ich nicht.
Trippe ich hier gerade?
Nee. Ja, das kann sein, dass
sonst das so
kurz mal gucken wollte, ob ich
so Conjuring-mäßig
ja, so, was hatte ich auch gerade so. Wenn du alleine wohnen würdest, hätte ich jetzt Panik.
Im Dunkeln in Marcellos Raum hat sich was bewegt. Nein,
das wird wahrscheinlich Ellie gewesen sein, die gerade einfach den Kleinen ins Bett gebracht hat oder mal kurz gucken wollte, ob wir noch aufnehmen. Und dann gemerkt hat, ja, jetzt wahrscheinlich wieder hochgegangen ist.
Aber ich finde es beeindruckend, dass du wie schwer ist dir das gefallen, Shakespeare-Englisch quasi auch als Schauspieler darzubringen? Weil Englisch ist die eine Sache, aber das ist ja schon jetzt nicht so trivial.
Ja, nee, war es auch nicht. Also ich weiß auch, sehr viel Zeit meiner Vorbereitung ging dafür drauf, es zu verstehen, was ich da eigentlich sage.
Ja.
Weil also der Regisseur kam ja, der kam ja aus New York, das heißt, der wusste natürlich, worum es geht. Mhm. Und der wusste natürlich auch die ganzen Wortbedeutungen. Und der meinte auch am Anfang schon, hey, ich will ja keinen auf der Bühne stehen haben, der nicht weiß, was er sagt. Mhm. Und deswegen habe ich natürlich auch entsprechend viel Arbeit reingesteckt, das alles erstmal für mich zu dechiffrieren, weil ich natürlich viele Wörter auch einfach nicht kannte. Mhm. Also ich habe mir erstmal ganz viel rausgeschrieben und dann haben wir natürlich aber auch über die verschiedenen Kontexte gesprochen. Also der hat dann natürlich auch geholfen, was das Verständnis angeht. Aber dem war schon wichtig, dass man grundsätzlich erstmal weiß, was man da sagt und kein einziges Wort auf der Bühne sagt, dessen Bedeutung man nicht kennt. Was auch total Sinn macht.
Also, ja, natürlich
auch. Aber ich auch das, richtig, das passiert einem erstaunlich schnell, wenn man so viel Text hat, dass man mal über ein Wort einfach drüber gleitet. Mhm. Und der hat das sofort gemerkt. Der hat das sofort gemerkt. Der hat dann nach der Probe immer gefragt, du, sorry, was heißt eigentlich das und das? Und dann schwammen die Leute sofort. vielleicht so und so. Also du merkst es halt, wenn du da ein bisschen Ohr und Auge für hast, ob ein Schauspieler halt weiß, was er da redet oder über Dinge einfach so hinweggeht. Weil dann kriegt das so eine Neutralität, was es halt dann normalerweise wahrscheinlich nicht hätte.
Was ich schon gemerkt habe, ist, dass halt die Shakespeare-Geschichten schon diesen Archetypus an Geschichte darstellen. Ne? Also bei Hamlet zum Beispiel ist ja so ein bisschen König der Löwen auch, aber von der Story her.
Ist Hamlet nicht fast irgendwie in jedem 100. Film irgendwie drin?
Ja, genau. Also und deswegen war ja auch so ein bisschen mein Gedankengang, so dass man, da muss man eigentlich zurück zu den Wurzeln und sich mal mit Shakespeare ein bisschen weiter auseinandersetzen. Aber zumindest in dieser Konstellation ist es mir noch nicht besonders leicht gefallen. Vielleicht lese ich das tatsächlich zuerst mal.
Bei deiner Recherche. Verschiedenen Hamlet-Filmen, gab es denn welche, die vielleicht keine 4-Stunden-Klopper sind? Weil an sich finde ich deinen Ansatz ziemlich cool, sich das mal zu Gebiet zu führen.
Es gab noch verschiedene andere, aber ich habe mich in einem Shakespeare-Reddit unterwegs, was auch eine wilde Kombo ist, wenn man so das so kombiniert. Aber da war schon der Turnus sehr, also dass der Kenneth Branagh schon sehr angesehen ist und sehr das vor allen Dingen sehr pur rüberbringt. Vielleicht war das aber das Falsche.
Vielleicht zu pur dann.
Ja, genau, weil das war so für diese Shakespeare-Enjoyer war das quasi genau das, was die haben wollten. Ja. Vielleicht war das für mich aber einfach zu hoch. Also, vielleicht brauche ich so ein Shakespeare for Dummies. Variante davon oder sowas. Also, ich habe es noch nicht aufgegeben und ich glaube, es gibt, Hamlet ist auch, glaube ich, eins der längeren Stücke. Ich glaube, Macbeth ist kürzer. Und vielleicht, wenn ich mich mit Hamlet fertig angelegt habe, lege ich mich mit einem kurzen Macbeth an und arbeite mich da langsam so durch.
Ja. Ja, ich würde wieder umsteigen zu etwas leichterer Kost vielleicht.
In der Serie?
Und würde, ja, ich würde auch wieder, komm, du sagst das bei den Serien. Ich habe mir zwar auch 2, 3 Filme aufgeschrieben, aber ich finde die jetzt zum Großteil auch nicht so super erwähnenswert. Da finde ich die Serien fast erwähnenswerter, die ich mitgebracht habe. Und ich nehme jetzt mal eine, wo ich selber tatsächlich erst die erste Folge gesehen habe, aber mir die Prämisse recht gut gefällt und mir die erste Folge auch sehr gut jetzt gefallen hat. Wir sind auch wieder bei Apple TV und die Serie heißt Your Friends and Neighbors. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt oder schon was von gesehen habt.
Nee, noch nie tatsächlich.
Der Hauptdarsteller ist Jon Hamm, den wir relativ ausführlich aus Mad Men zum Beispiel kennen, der da auch den Hauptdarsteller gespielt hat. Und die Prämisse ist die, dass der im Prinzip ein sehr reicher, Geschäftsmann ist, in einer sehr gut verdienenden Firma arbeitet. Das heißt, er hat eine Familie mit fetter Villa, 2 Kinder, Frau und das ganze Leben so total Plan A läuft so auf einer Schiene und alles supi. Und dann bricht innerhalb von kürzester Zeit dessen Leben halt so ein bisschen zusammen, weil er eben seine Frau beim Fremdgehen erwischt, daraufhin Scheidung. Dann muss er irgendwie in so ein kleineres Mietshaus ziehen. Dann wird er bei seinem Job auch noch rausgeschmissen und gefeuert. Dann werden seine ganzen Konten eingefroren. Und auf einmal ist er immer noch in dieser Society drin, weil er ist ja immer noch mit den ganzen Reichen und so weiter. Bei den Partys und so ist er immer noch mit dabei. Trifft er dann auch dauernd seine Ex-Frau mit dem neuen Typen, der irgendwie ein Ex-NBA-Star ist. Und dann wird es natürlich langsam irgendwann für ihn auch ein bisschen schwierig, das alles zu finanzieren ohne Job. Weil es ist auch gar nicht so leicht, dann einen neuen Job zu finden, wegen ich bin gefeuert worden und dann gibt es da halt noch diese Vertragsklausalitäten, was es ihm schwer macht, einen neuen Job zu finden. Und dann kommt er irgendwann auf die Idee, ganz ehrlich, ich bin ja umgeben von reichen Menschen und Villen und die haben in ihren Villen überall Schätze rumliegen, die da einfach vergammeln. Und dann fängt er an, hier und da mal so eine teure Uhr mitzunehmen. Oder einfach mal so Cash, was irgendwo in der Schublade drin liegt. Und das ist so ein bisschen die Prämisse, weil der gehört ja mit dazu. Also weil er dann auch sagt, okay, ja, mich wird ja keiner verdächtigen, weil die kenne ich alle seit Jahren und ich gehöre ja mit zu dieser Society mit dazu. Und das fällt dir wahrscheinlich eh nicht auf, wenn ich da eine von den 20 Rolex-Uhren oder noch teurere mitnehme. Und versucht die dann halt so zu verticken, um erstmal, wie er sagt, das Gröbste zu überbrücken.
Naja, so fängt's an.
Und ich mag die Prämisse sehr gerne und ich fand auch, dass er es in der ersten Folge wirklich sehr schön gespielt hat. Sehr viele schöne Szenen und ich habe auf jeden Fall sehr viel Lust, die weiterzuschauen. Deswegen bis dato auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich weiß jetzt nicht, ich hab jetzt die Hoffnung, dass die nicht auf einmal völlig abfällt, aber auf jeden Fall erstmal eine spannende Ausgangslage, finde ich.
Die Prämisse gefällt mir auch sehr gut, muss ich zugeben. Und ich mag den Schauspieler auch. Eine Frage, ist der, also die ganzen Leute wissen nicht, dass der seinen Job und sowas nicht mehr hat, der hat es so verheimlicht?
Die meisten nicht, nee, genau. Okay. Also die wissen schon, ja, okay, es ist gerade bei ihm ein bisschen schwierig im Leben und er hat auch, glaube ich, dann so einen Finanzmanager, der weiß das dann natürlich, der ist da teilweise auch mit dabei, aber man weiß es nach der ersten Folge nicht so ganz genau, ob die das alle jetzt mitkriegen oder nicht. Aber es wirkt eher nicht so, weil zum Beispiel seine Ex-Frau ihn auch immer noch nach finanzieller Unterstützung fragt für verschiedene Dinge und so. Also es wirkt nicht so, als wären die sich seiner finanziellen Lage bewusst. Hm. Sagen wir es mal so.
Klingt spaßig auf jeden Fall.
Ich muss da kurz in die Gerüchteküche gehen. Das, John Hamm hat nämlich derzeit einen Shitstorm an der Backe. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
Nee, habe ich nicht.
Das, tatsächlich ist rausgekommen, oder ist auch schon länger bekannt eigentlich, aber ist jetzt nochmal quasi so hochgeworfen worden, dass John Hamm einmal sogar verhaftet wurde, weil der zu seiner College-Zeit wohl in so einer Bruderschaft war und die da so Aufnahmerituale gemacht haben, so Fraternity-mäßig, wenn da Leute rein wollten, die wohl sehr grenzwertig waren. Und im Zusammenhang von sowas muss jetzt auch sagen, dass es natürlich hier und da jetzt Halbwissen, also würde ich jetzt nicht als Fakten abdrucken, aber hat er angeblich einen Anwärter mit einem Hammer verprügelt. Also schwer verletzt dabei. Und angeblich, Konjunktiv, ja, weil der ihn nicht MC Hammer genannt hat. Also das ist
ja. Klingt leider schon fast wieder lustig.
Irgendwie. Ja, das aber okay. Und der wurde tatsächlich in Interviews auch darauf angesprochen. Also der hat tatsächlich etwas in der Richtung gemacht. Also der ist dann auf Bewährung irgendwie freigekommen oder so. Mhm. Und hat dann gesagt so, ja, das war damals eine ärgerliche Geschichte. Ja, also der hat da auch nicht so ganz den Tonfall getroffen. Und das fliegt ihm jetzt wieder so ein bisschen um die Ohren. Und hat auch bei vielen Leuten dazu geführt, zu der Frage, wieso, obwohl das allgemein bekannt war, war das nie Thema irgendwie. Was natürlich die Sache ist, ist jetzt auch weit in der Vergangenheit. Aber dennoch, also das hat er gerade an der Backe. Nur so der Bericht aus der Gerüchteküche. Ich muss aber auch sagen, ich mag Madman und John Hamm eigentlich als Darsteller auch sehr gerne. Also, ja. Das hat er schon sehr gut gemacht. Und ich finde interessant, dass das, was du sagst, Marcello, ein bisschen wie eine Dekonstruktion von Madman klingt. Also genau das andere, in die andere Richtung von Don Draper. Deswegen werde ich da, glaube ich, auch mal reingucken, einfach aus Interesse.
Dito.
Ja, also wie gesagt, ich hoffe, ich empfehle da nichts, was sich am Ende so ein bisschen als Flop entpuppt, aber ich kann ja jetzt nur von der Folge sprechen, die ich gesehen habe. Und ich glaube, da sage ich erstmal nichts Falsches.
Wenn es floppen wird, dann kriegst du den Shitstorm von uns.
Das ist okay.
Ich bleibe auch in der Serienwelt. Und es ist auch nichts Überraschendes.
Vielleicht sollten wir den Podcast langsam umbenennen.
Serienpalaver. Ja, wenn du irgendwann mal nicht da bist, dann können wir das machen. ja, überhaupt auch kein Geheimtipp, aber eine der vier großen Serien, finde ich, die gerade laufen, Last of Us. ist jetzt bei Wow die zweite Staffel. Schon reingeschaut oder seid ihr noch am...
Ich noch nicht.
Nee, ich habe da auch noch nicht reingeschaut, muss ich leider sagen.
Ah, okay. Ich muss ehrlich sagen, das ist immer noch... Mir hat die erste Staffel so unfassbar viel Laune gemacht. Und ich finde die zweite, ich finde, das ist gleiches Niveau. Also es, man merkt ja jetzt immer wieder im Internet auch die ganze Kritik mit Bella Ramsey, glaube ich, dass super viele unzufrieden mit der sind, weil die schlecht gecastet ist. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, die machen einen wahnsinnig tollen Job.
Immer noch? Ist da Kritik dran?
Ja, oder wieder jetzt.
Wieder, okay.
Ja, ja. Ich finde die Hammer. Ich finde das Zusammenspiel mit Pedro Pascal super. Also ich finde, die passt mega dahin. Nur das Einzige, was halt nicht der Fall ist, dass die optisch 1:1 so aussieht wie die Ellie aus dem Spiel. Aber ehrlich gesagt hat sowas hat mich bisher selten gestört. Kann aber auch verstehen, wenn Leute da ja sehr optisch rangehen, dass das die stört, ist ja jetzt auch beim neuen Snape-Darsteller von der Harry Potter-Serie. Da ist ja auch wieder, der sieht ja gar nicht so aus wie beschrieben. Mich persönlich stört sowas nicht und deshalb möchte ich eigentlich nur die positiven Dinge nennen und ich finde Last of Us Staffel 2 macht richtig Bock, hat wieder geile Story. Es ist auch so ein bisschen mehr, finde ich, dieses, ich habe nur das erste Spiel mal gespielt, dieses Rumkriechen und sowas. Also
ja, davon hat das Spiel tatsächlich sehr viel.
Ja, ja, das ist ja eigentlich der Kern des Spiels gewesen und das, finde ich, kommt in der zweiten Staffel ein bisschen besser zur Geltung. Also irgendwie hat man hin und wieder mehr den Vibe, als wenn man da in diesem Spiel drin.
Das eigentlich war das Zentrale, was man im ersten Game gemacht hat, rumlaufen und Schubladen öffnen, wo immer ja die gleichen Items drin sind. Das, ja. Damit habe ich auf jeden Fall den Hauptteil meiner Zeit bei Last of Us 1 verbracht.
Ja, looten. Looten ist eine gute und wichtige Sache.
Looten und leveln,
ja. Ja, ich habe aber auch das zweite Spiel nicht mehr gespielt. Ich wusste grob, wo das hingeht. Ich glaube, die lassen sich da an ein paar Stellen wieder die künstlerische Freiheit, aber da ich da nicht sonderlich vorgespoilert bin, muss ich sagen, alles, was ich bis jetzt gesehen habe, finde ich wieder erstklassig.
Ja, es ist, glaube ich, ein Vorteil, dass du das zweite Spiel nicht gespielt hast, weil ich habe das teilweise gespielt, deswegen kenne ich wahrscheinlich ein paar der zentralen Story-Elemente.
Ja, kenne ich
auch. Deswegen bin ich auch jetzt nicht so heiß auf die zweite Staffel, aber gucke ich vielleicht trotzdem noch an.
Ah, okay. Also ich muss sagen, die 4 Folgen, die ich gesehen habe, Hammer.
Ich habe aber auch sehr viele Filme auf meiner Watchlist, die ich gucken will. Okay. Und Serien sind ja schon ein krasses Zeitcommitment immer.
Ja, das stimmt schon, ja.
Sagte der mit seinen 4-Stunden-Film.
Ja gut, aber das ist ja...
Da hast du komplett
den ich auch nicht geschafft.
In der Zeit durch.
Muss ich auch abbrechen. Ja.
Apropos Filme, was hast du denn noch?
Ja, Punch Drunk Love hatte ich noch nie gesehen. Einer der frühesten Paul Thomas Anderson, obwohl stimmt gar nicht ganz so früh, ist er auch nicht, aber er ist einer der frühen Paul Thomas Anderson Filme mit Adam Sandler in der Hauptrolle, den Marcello hier schon mehrfach angesprochen hat im Podcast, ist jetzt auf Netflix erschienen. Da habe ich gedacht, das ist ja wie Faust aufs Auge, den werde ich mir mal fein gönnen und habe ich mir jetzt die Tage angeschaut und ich fand den herrlich weird, also wirklich sehr weird. Und ich gebe auch zu, dass in der ersten halben Stunde war der mir fast ein bisschen zu weird. Aber dann hat er so ein bisschen eingeschaukelt und dann war ich drin. Und hatte wieder sehr viel Spaß mit einem Paul Thomas Anderson-Film. Und finde auch, dass das von Adam Sandler tatsächlich eine der besten Rollen ist. Also das war, glaube ich, das auch, was Marcello gesagt hat, als er über den Film geredet hatte. Ist eine sehr einzigartige Rolle, würde ich vielleicht noch nicht mal sagen, aber er macht das auf jeden Fall recht gut. Und ja, also Punch Drunk Love ist eine Empfehlung auf jeden Fall, wenn man zufrieden ist, dass ein Film auch mal ein bisschen Zeit braucht, bis man wirklich versteht, was abgeht. Also in den ersten 5 Minuten verstehst du wirklich gar nichts. Also da passieren einfach Sachen, auch gerade mit so einem Klavier oder so ein Harmonika oder sowas heißt das. Da denkst du, was ist das, scheiß Hölle, was ist mit diesem Klavier los? Dauert ein bisschen, bis man reinkommt, aber dann ist das ein sehr cooler Liebesfilm, der auch Aspekte hat, die ein bisschen tiefer gehen. Also und 90 Minuten schnell weggeguckt. Also das ist auf jeden Fall ein interessanter Abend.
Ich muss nur ein klein bisschen korrigieren, weil das war nicht der Film, den ich mit Adam Sandler empfohlen habe, sondern Film, den ich meinte, ist Rain Over Me, die Liebe in mir.
Stimmt, das. Aber dann trifft das beides zu. Also weil ich finde Punch Drunk Love fand ich Adam Sandler auch gut. Aber jetzt, wo du sagst, es war Rain Over Me.
Guck mal.
Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Genau. Dann muss ich den als nächstes gucken.
Ja, guck mal.
Ja.
Genau, okay. Ja, dann würde ich sagen, Zeit für eine Serie, oder?
Ich würde sagen auch, wird mal wieder Zeit.
Jetzt muss ich nur schauen, jetzt also so langsam uns vielleicht doch auch nähern, soll ich nochmal eine nennen und dann am Ende vielleicht nochmal ein paar Honorable Mentions. Dann gehe ich doch noch mit, was nehmen wir denn da? Sagen wir mal White Lotus, die dritte Staffel. Auf Wow. Und ja, also ich muss sagen, ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich durch White Lotus 1 und 2 hatte ich sehr viel Freude dran. Wie wir schon heute mehrfach genannt haben, einfach so dieser eigene Stil und irgendwie die, vor allen Dingen, das Ganze dreht sich ja immer einfach um die Charaktere. Und man weiß immer, okay, es passiert irgendwas Schlimmes, aber man weiß nicht, in welcher Konstellation und wem und wieso. Mhm. Und dann hat man so ganz viele verschiedene Pfade und denkt sich immer wieder, ah, vielleicht ist es der Pfad oder der. Und dann gehen ein paar, entwickeln sich dann noch ganz anders und irgendeiner von denen wird es dann halt am Ende. Und dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Charakteren finde ich einfach immer wieder herrlich. Und fand ich auch bei Staffel 3 wieder gut. Ich muss sagen, ich fand sie nicht ganz so gut wie Staffel 1 und 2. Was auch bei mir ein bisschen, der Soundtrack hat ein bisschen gebraucht bei mir diesmal. Ja.
Aber dann ging's, fand ich.
Dann ging's tatsächlich. Wieder, ne? Das fand ich auch das Skurrile, weil die ersten 3-4 Mal dachte ich nämlich auch so, holt mich nicht so ab wie die ersten Staffeln. Aber irgendwie so ab Folge 5-6 dachte ich mir dann wieder, irgendwie schon ganz nice. Ja, genau. Irgendwie doch gut. Also das können sie auf jeden Fall. Und auf jeden Fall auch unterhaltsam. Wie gesagt, ich fand sie stellenweise jetzt nicht ganz so fesselnd wie die ersten 2 Staffeln, aber ich war auch hier wieder gut unterhalten auf jeden Fall.
Also ich fand's auch unfassbar unterhaltsam, richtig geil. Ich freue mich jetzt schon auf Staffel 4. Ich weiß gar nicht, ob die kommen wird, aber ich glaube
bestimmt,
ja. Ne?
Bestimmt. Ich denke auch, ja.
Dadurch, dass sie immer diese, der Vibe ist zwar immer ähnlich, aber da die immer neue Figurenkonstellationen, neue Charaktere haben mit anderen Problemen und Tiefen, mehr.
Ich könnte mich auch irren, aber ich habe das Gefühl, dass White Lotus mit jeder Staffel bekannter wird. Was ja für Serien nicht selbstverständlich ist. Auch,
glaube ich, so, also,
dadurch, dass sie den wechselnden Cast haben, dadurch, dass man jede Staffel einzeln gucken kann, ohne dass es mit den anderen zusammenhängt.
Ja, stimmt schon.
Habe ich schon das Gefühl, dass es immer mehr an Beliebtheit gewinnt. Und ist ja schon ein bisschen Erfolgskonzept auch.
Das stimmt. Ja.
Ich muss eigentlich sagen, also ich fand Staffel 3 auch cool. Ich habe aber so meine, da können wir jetzt spoilerfrei nicht so viel drauf eingehen, vielleicht irgendwann mal bei Gelegenheit. Aber ich habe meine Probleme mit dem Finale. Aber das
minimal, aber nicht so, wie ich es teilweise gelesen habe. Also eigentlich, ich muss sagen, ich fand Staffel 3 auch richtig cool.
Also auch, weil ich das Finale nicht habe kommen sehen. Ich will nur so viel sagen, dass ich schon irritiert war, wie wenig andere Charaktere auf das alles reagieren, auf
Geschehen, was
passiert.
Ja,
Weiß ich nicht, aber ja.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Gut. Das war spoilerfrei genug.
Das stimmt, ja.
Da gibt es eine Szene, da denkt man schon, okay.
Ja, gut. Ja.
Ich nehme auch noch mal eine fixe Serie, auch eine, die ihr sicherlich nicht gesehen habt, weil es, glaube ich, auch nicht so ganz der Standard ist.
Habt ihr überhaupt Filme gesehen?
Ja, es kommen, aber das ist auch mit Menschen gleich. Okay. Und zwar Culinary Class Wars. Es ist eine südkoreanische Kochwettbewerbssendung. Also mal was ganz anderes.
Und du machst dich über mich lustig, dass ich Singles Inferno gucke.
Ich habe mich nie über dich lustig gemacht.
Naja, ein bisschen. Und das muss sagen, also, da muss ich sagen, Singles Inferno ist eine koreanische Dating-Show.
Okay. Ja, ich habe halt, ja, diese ganzen Dating-Sachen, die finde ich meistens ein bisschen cringy, gell?
Ja, ist auch cringy.
Aber Kochen mache ich gerne, Kochwettbewerbe finde ich lustig und was ich an dieser Serie cool finde, weil sonst diesen ganzen Stuff gucke ich mir eigentlich auch nicht an, ganz kurz abgeholt, sind so 20 Profiköche und 80 eher Newcomer, die aber auch definitiv es drauf haben und dann müssen die in mehreren Wettbewerben immer gegeneinander antreten und am Ende gewinnt natürlich irgendeiner, entweder von den Profis oder nicht, aber was da cool ist, dass die das relativ cool schnell gecuttet haben, also es ist nicht so, dass da immer bla 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 und wir machen dies und das, sondern du siehst, also du bist die ganze Zeit schön dran und diese Wettbewerbe sind unterschiedlich, mal ist es einfach so ein 1-gegen-1, mal müssen die in Teams gegeneinander antreten, mal müssen die in Teams aber auch beispielsweise so ein Restaurant eröffnen, dann haben die 24 Stunden, um Zutaten einzukaufen, ein Menü zusammenzustellen und Preise festzulegen. Und dann kommen irgendwie am Ende ganz viele Leute und bestellen das Essen und wer am meisten Geld verdient, kommt weiter oder sowas von den Teams. Also es sind sehr viele kreative Ideen da drin oder immer nur eine Zutat und die müssen immer was Neues daraus machen. Das
Kartoffeln.
Kartoffeln und ein Tisch.
Kartoffeln auf die 1.
hat, also wer Kochsendungen mag und diesen südkoreanischen Vibe mag, der wird, glaube ich, sehr viel Spaß mit der Serie haben. Also ich konnte, habe die richtig durchgeguckt, obwohl es 12 Folgen 60 Minuten, glaube ich, sind. Hm. Bin ich mir aber nicht 100% sicher. Also es ist relativ viel gewesen, aber ich finde, das konnte man so richtig schön zum Einschlafen sich reinzwirbeln. Das war meine nächste Serie.
Ja. Ja, schön, nett.
Dann mache ich weiter.
Vielleicht jeder noch mal so jetzt einen kurzen.
Ganz ehrlich, also ich würde jetzt noch eine Sache sagen und dann bin ich eigentlich durch.
Ja.
Ich habe einen Rewatch gemacht von Gladiator. Und weil ich einfach noch mal gucken
Geht
wollte.
Immer.
Ich hatte, ja, ich habe überlegt, gucke ich mir den 2 an, also Gladiator 2. Und dann habe ich gedacht, ne.
Lieber nicht.
Ich gucke mir lieber noch mal den
dann lieber an. Noch mal.
Ja. Ja. Einfach auch, ich musste auch noch mal an den denken, weil wir hatten ja letztens den kuriosen Filmfakt. Zu dem Schauspieler, der gestorben ist, an dem Set von also Proximo in Gladiator. Und da habe ich Gladiator jetzt nochmal gesehen und muss sagen, der bangt halt einfach immer noch. Das ist halt einfach ein guter Film. Also der hat einfach den Test der Zeit, finde ich, auch überstanden. Und der hat auch ein gutes Pacing, der funktioniert einfach. Russell Crowe ist wirklich fantastisch in dem Film. Vergesse ich manchmal, weil ich finde Russell Crowe immer solide in anderen Filmen. Ja. Aber vergesse, wie gut der in Gladiator ist. Joaquin Phoenix, super geil. Mhm. Also ich kann jedem nur empfehlen, nochmal Gladiator zu gucken. Das ist einfach ein geiler Film.
Also, ja. Und geiler Sound.
Finde ich gut. Ja, das kann man auch nicht widersprechen auf jeden Fall. Ich würde dann jetzt noch so ein paar, aber im ganz kurz Durchlauf. Ich handle erstmal das Thema Serien kurz ab. You Staffel 5, Netflix ist die abschließende Staffel der Serie You. Für alle, die da noch mit dabei sind, schließt es ganz rund ab, würde ich sagen. Es bleibt dasselbe Prinzip, wie man es kennt, sage ich mal. Man versucht aber nochmal das abzuschließen, indem man nochmal verschiedene Charaktere mit ins Boot holt. An sich auch ganz unterhaltsame Geschichte. Hier und da kann man auch ein bisschen über bestimmte Entscheidungen streiten, würde ich sagen. Aber sie bringen das Ganze, finde ich, zu einem relativ runden Abschluss. Also kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man da das Finale um Joe Goldberg, heißt er, glaube ich, noch sehen möchte. Dann geht das ganz gut. Dann Silo, zweite Staffel.
Ja. Oh, finde ich auch.
Ist auch ziemlich cool.
Die erste Staffel, wollen wir mal gucken.
Ja, guck mal. Finde ich, war auch ziemlich gut. Also war ich wieder sehr gut unterhalten. Mhm. Ellie hatte da so ein bisschen Einwände, weil sie meint, dass sich ein Handlungsstrang halt dann doch ein bisschen zieht. So nach dem Motto, da muss einfach, es gibt ja zwei, die parallel laufen. Und sie meinte, bei dem einen ist schon so, dass man das Gefühl hat, da wird ein bisschen Zeit geschunden, die Person jetzt halt da verbringen muss, um dann, und sehe ich ein bisschen, aber ich fand es trotzdem unterhaltsam. Ich fand auch wieder da diese Gesellschaftsstrukturen und wie sich das dann vermischt und dann die gegeneinander irgendwann versuchen, die Rebellion zu starten oder aufzuhalten, finde ich immer spannend und finde ich auch da nach wie vor gut gelungen. In diesem mysteriösen Setting halt mit diesen Silos. Dann Black Mirror Staffel 7 ist auch vor gar nicht allzu langer Zeit rausgekommen und kann man sich auch wieder anschauen. Ich finde, wie zuletzt auch bei den Black Mirror Staffeln, es gibt, finde ich, sehr starke Folgen und es gibt Folgen, wo ich sage, ja, passt. Also das ist ja immer, dadurch, dass sie immer relativ eigenständig sind, kommt da aber, glaube ich, jeder irgendwo auf seine Kosten.
Hast du die
zumindest,
durch
wenn man,
geguckt?
Ja, ich habe die durch, ja.
Ah, cool.
Also zumindest, wenn man eben generell dieses Prinzip von Science Fiction, aber nicht zu viel, sondern man hat so ein oder zwei Elemente, die irgendwie verändert und weitergedacht werden. Und man hat ja mittlerweile auch bestimmte, ich nenne es mal Gegenstände oder Technologien, die in mehreren Folgen auf verschiedene Art und Weisen dann vorkommen. Mhm. Also Technologien, die man zum Beispiel schon in anderen Staffeln mal gesehen hat und die dann da wieder eingesetzt werden, aber in einem anderen Kontext oder so. Also teilweise gibt es so leichte rote Fäden. Kann man sich auf jeden Fall auch wieder anschauen. Also ging auch ziemlich gut.
Hast du eine Folge, die besonders hervorgestochen ist für dich? Weil dann kann ich mir vielleicht sparen, die ganze Staffel zu gucken und nur die besten Folgen gucken.
Jetzt gerade ad hoc nicht, okay. Hatte ich, aber ich weiß es auch nicht mehr, wie sie hieß. Deswegen, ich müsste jetzt selber noch mal in die Folgenübersicht reinschauen. Hm. Das habe ich mir jetzt auch nicht mit aufgeschrieben. Aber es gibt, ich kann es dir später schreiben.
Ja, dann blende ich. Vielleicht kannst du es uns beiden schreiben.
Unseren Zuschauern und Zuhörern nichts, genau. Aber ich kann euch zumindest meine Favoritenfolge einmal mitteilen. Und dann noch zum Schluss drei Filme, die ich zuletzt gesehen habe. Ich habe Der wilde Roboter nachgeholt, den gibt es jetzt auf Wow zu sehen. Und das ist echt ein cooler Film, ihr beide, glaube ich, schon mal gesagt, auch in einem älteren Podcast. Also den kann man sich echt gut anschauen. Fand ich richtig schön, unterhaltsam, war richtig gut. Auch kurzweilig, der geht nicht so lang. Ich glaube, etwas über anderthalb Stunden. Ich habe mir The Gorge angeschaut.
Habe ich auch.
Ja.
Schlechtes von mir.
Ja, schon. Okay, okay. Aber ich hatte mich auch vorher schon ein bisschen drauf eingestellt.
Ja, du hast die Erwartung tief gesetzt.
Dann. Meine Erwartungshaltung war schon nicht so hoch. Und dann dachte ich, wir kommen jetzt einfach irgendwie ein bisschen unterhaltsam im Film. Und das war er schon. War schon unterhaltsam. Aber es ist halt so ein Ja-Film.
Ja.
Und ich habe noch einen, wo ich das Gefühl noch mehr hatte. Und zwar, es gibt ich weiß gar nicht, 2018 oder so, gibt es den Film A Simple Favor oder Ein kleiner Gefallen mit Blake Lively und Anna Kendrick. So ein bisschen Comedy, aber mit so einem leichten Mystery Touch und fand ich eigentlich ziemlich cool, den ersten Film, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Und jetzt gibt's davon quasi einen zweiten Teil. Also nur noch ein kleiner Gefallen oder Another Simple Favor, gibt's auf Amazon Prime. Und finde ich dann doch einiges schlechter als Teil 1, muss ich sagen. Also sie haben versucht, denselben Vibe wiederherzustellen und denselben Vibe auch zwischen den beiden wieder aufkommen zu lassen. Das funktioniert stellenweise, aber auch die Geschichte, die sich dann da konstruiert, ist wirklich konstruiert. Okay. Und da gab es schon so ein paar Sachen, wo ich mir dachte so, weiß ich jetzt nicht. Also da, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil ich finde dann, wenn man sich da was anschaut, dann den ersten Teil und dann ist auch okay.
Da möchte ich auch noch abschließend, nicht, dass es heißt, ich habe keine Filme geguckt, Niklas, habe Filme geguckt. Ich habe sogar teilweise Filme mit dir geguckt, wie Das Boot.
Das stimmt.
Und da möchte ich auch mal sagen, ist eine Empfehlung, also hat
kleiner Geheimtipp
am Ende. Kleiner, falls ihr noch nicht wusstet, Das Boot. aber man muss sich ja ein bisschen durch die Zeit durchkämpfen. Wo man sich auch durchkämpfen muss, zeitlich, aber nicht, weil es nicht cool genug ist, ist Lawrence von Arabien, den ich endlich, nachdem du ihn 10.000 Mal erwähnt hattest.
Jetzt kommen wir hier zum Heißen. Warum hast du denn damit nicht gestartet?
Also, weil ich mit Marcel Serien ballern wollte.
Okay.
Lawrence von Arabien, ich fand den richtig cool. Also hat super unterhalten. Also die 3,5 Stunden, klar, das merkst du irgendwie schon. Ich habe den auch in 2 Etappen geguckt. Aber es ist einfach mal cool, ganz kurz, geht um einen britischen Offizier im Ersten Weltkrieg, der, sag ich mal, das Osmanische Reich möglichst auf die eigene Seite bringen möchte, damit die gegen die türkischen Streitkräfte, die mit den Deutschen ein bisschen verbündet waren, kämpfen. Also ist mal so ein ganz anderes Setting von dem klassischen, ich weiß nicht, Frankreich, Deutschland, Erster Weltkrieg-Setting, wo ganz anders. Und ich find's richtig cool. Also auch der Schauspieler ist cool und der Charakter ist einfach super interessant. Das ist nicht dieser 0815-Offizier, sondern der hat wirklich, der ist einfach ein super spannender Typ.
Beruht also auf einer wahren Geschichte, ne?
Ja, genau. Das ist ein echter Typ gewesen, ja. Also, und wirklich.
Bildlich doch. Musst du auch an Dune denken, an vielen?
Das ist ja zum Teil wirklich gleicher Drehort auch. Ja. Und ich musste auch an deinen kuriosen Filmfakt mit dem Vater des Schwamms denken.
Ja.
Und fand ich auch wieder amüsant. Wenn man wirklich mal die Zeit ein bisschen hat, diese 3,5 Stunden, sollte man sich mal geben. Das ist doch wirklich ein sehr, sehr empfehlenswerter Film. Auch ein bisschen anders, dadurch, dass er natürlich jetzt ein bisschen älter ist, aus den 60ern irgendwann. Und jetzt eine extreme Nicht-Empfehlung noch zum Schluss. Captain America Brave New World habe ich geguckt.
Ah, ja.
Und muss sagen, also das ist Sam Wilson dann als der neue Captain America. Harrison Ford spielt den amerikanischen Präsidenten. Und es fängt an mit einer wirklich interessanten Ausgangslage, dass irgendetwas Bestimmtes, es gibt einen neuen Rohstoff, da jeder will was davon haben und dann gibt es verschiedene Staaten, Länder, die darauf zugreifen wollen und Konfliktpotenzial und dann wird der Film so schlecht. Also wirklich, der ist kein bisschen kreativ, es ist so ein wirklich ganz stumpfer 0815 Superheldenfilm, die Charaktere haben keinen tiefgründigen Hintergrund und überhaupt keinen glaubwürdigen tiefgreifenden Hintergrund. Also hin und wieder, wie die da motiviert sind und wie sich, sage ich mal, Charaktere entwickeln. Ich fand es wirklich ganz traurig. Also optisch fand ich ihn nicht mehr toll. Also wirklich eine ganz große Nicht-Empfehlung. Umso mehr freue ich mich auf den neuen Marvel Thunderbolt, weil ich da einiges Positives mal gehört habe.
Und der jetzt anders heißt, ne? Habt ihr das mitbekommen?
Nee.
In einem einzigartigen Marketing-Move.
Machen wir jetzt kuriose Filmfakten.
Marvel eine Woche nach Release von Thunderbolts den umgenannt in The New Avengers. Und der Clou dabei ist, dass Thunderbolts schon immer am Anfang dieses Sternchen am Namen hatte. Und der hieß früher Thunderbolts Sternchen und jetzt heißt der Sternchen The New Avengers. Und es ist ein sehr komischer Move. Sehr einzigartig, aber hat auch bei mir in der Hinsicht funktioniert, als ich das gehört habe, Also es hat dazu geführt, dass ich mich kognitiv mit dem Film beschäftigt habe und ihn tatsächlich auch noch sehen will. Also, weil auch die ersten Kritiken gar nicht so schlecht sind.
Genau, und, weil er nicht so 0815 sein soll.
Ja,
deswegen. Und da freue ich mich auch.
Ja. Ja, gut. Und ich würde sagen, mit dieser Tirade an Serien- und Filmempfehlungen rappen wir es für heute ab, oder?
Ja. Gibt es noch was Gutes, was ihr uns empfehlen würdet? Was sollten wir auf unsere minimale Watchlist packen?
Was ist der beste Film, um Shakespeare, sich an Shakespeare anzutasten? Da brauche ich Empfehlungen, Leute. Die brauche ich wirklich.
Ja, damit. Ja.
Und mit diesem Plea for Help rappen wir die Folge hier ab, würde ich sagen.
Rap, rap, rap.
Rap, 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 rap.